Christine, vielen Dank für die Begrüßung, für die Möglichkeit, heute hier zu sein, für die Tontechnik. Das klingt wie im Weinfass hinterher. Das macht das Reden sehr schwer. Versucht da irgendwelche Knöpfe zu überdrehen. Vinzenz, ja, dreh irgendwelche Knöpfe, dass es angenehmer wird, sonst die Leute verstehen mich nicht. Das klingt nach, ne? Klingt nach wie im Fass. Jetzt wird es besser. Ja, und noch ein bisschen lauter, dann kann ich mich auch besser verstehen und dann haben wir die Technik eingerichtet. So, ihr Lieben, ich komme aus Miltenberg am Main, da sind meine Frau und ich zu Hause. Wir haben 3 Kinder, die sind inzwischen erwachsen, wir haben inzwischen 8 Enkelkinder und ich habe vorhin gesagt, wenn alles so bleibt, wie es im Augenblick in der Planung ausschaut, wird es zumindest Open Doors-mäßig mein letzter Besuch bei euch sein, weil ich am 30. Juli nächsten Jahres meine letzte Open Doors-Predigt halte. Und dann darf ich ruhen von meinen Werken. Man muss ja nicht warten, bis der Deckel zugemacht wird, ne? Sondern man kann schon früher von den Werken ruhen. Und ja, meine Frau und ich freuen uns drauf. Sie ist schon seit einiger geraumer Zeit im Ruhestand und wenn ich dann auch dorthin komme, dann würden wir gerne reisen, wir würden gerne die Balkanstaaten bereisen, ein bisschen Urlaub machen und dann durch Baltikum durch bis zum Nordkap und wir haben da Freunde, die dort wohnen, das Teile von Open Doors sind auch dort, also einfach irgendwie unser Leben wieder in unserer Hand haben. Vielleicht so viel als Vorbemerkungen. Ansonsten, ja, an der Technik wird gerade noch fleißig gearbeitet, dass es wieder gut wird. Ich rede immer weiter. Ihr Lieben, manchmal kommt das anders. Erstens, zweitens, als man denkt. Gestern unterwegs nach Forchheim, da hatte ich gestern späten Gottesdienst, ruft mich die Christine an und fragt sie so ganz langsam durch, was ich dann heute alles hier machen könnte. Und am Ende habe ich festgestellt, ich muss den Pastor ersetzen. Ja? Pastor, bist du da? Nee. Ja? Und am Ende wusste ich, ich darf heute den Pastor spielen. Ich habe immer gesagt, ja, ja, ja. Und am Ende dachte ich, oh, was habe ich jetzt? Das war das eine. Das andere, so wie ich im Vorfeld mir mein Thema als Überschrift dachte, habe ich jetzt im Vollzug dessen, was bis jetzt gelaufen ist, gemerkt, das war Quark. Ja, das zieht gar nicht. Ich muss das umbenennen. Ich wollte eigentlich vom Segen der Fürbitte sprechen. Und habe jetzt im Laufe des Vorspanns und dessen, was hier gelesen, gesagt wurde, gemerkt, das passt nicht, ich muss das umbenennen. Und habe ganz schnell gesagt, lieber Gott, schenk mir irgendeine gescheite Idee, wie ich jetzt meine Predigt überschreibe. Und der liebe Gott hat mich erinnert an die Wiedernest der Zeit. Wiedernest ist ein Begriff. Ja, Erich Sauer, zumindest für die Alten von uns, so wie ich und älter, wem ist der Name Erich Sauer vertraut? Das war einer der Mitgründer von Wiedernest. Der hat viele Bücher geschrieben, unter anderem ein Buch mit dem Titel Vom Triumph oder Der Triumph des Gekreuzigten. Das war Pflichtlektüre in Wiedernest. Dr. Stadelmann hat uns hoch und runter die ganze Klaviatur der Heilsgeschichte von der Schöpfung der Welt bis zu den letzten Dingen dieser Geschichte, der Triumph des Gekreuzigten, das, was diese Welt als Versagen wertete. Da wird einer ans Kreuz geschlagen und da bittet er den um Barmherzigkeit. Mein Gott, das hat Gott in Triumph verwandelt am Tage der Auferstehung. Und in diese Auferstehung nimmt Gott uns mit hinein, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen, wenn wir ihn in unser Leben aufnehmen, wenn wir nach unserer baptistischer Tradition in seinen Tod hineingetauft werden, der Taufe und Wiederauferstehen zu einem neuen Leben, sind wir teilhaftig seines Todes und seiner triumphalen Auferstehung und der Himmelfahrt. Dieser ganze Spannungsbogen, der Triumph des Gekreuzigten. Ich habe euch die Aufgabe, euch da ein Stück weit mit hineinzunehmen und fange erstmal mit den Grüßen an und werde, während ich euch erzähle, einige Bilder ausblenden, weil ich merke, die passen jetzt nicht dazu, aber alles andere passt dann wieder. Ganz liebe herzliche Grüße aus der Zentrale von Open Doors von allen Kollegen.
Ich habe 2003, 2004 angefangen, da waren wir zu dritt. Heute sind wir 100, 105 bis 110 Mitarbeiter, unglaublich gewachsen. Das zeigt uns, wie sehr Jesus seine verfolgte Gemeinde lieb hat. Und wir merken daran diesen Triumph des Gekreuzigten. Damals glaubte man, indem man die ersten Christen, die 12 und dann die 120 und die anderen verfolgten Gefängnisse bringt und die den zum Fraß, den wilden Tieren vorwirft, entledigt man sich des neuen christlichen Glaubens. So sind wir heute Zeugen, dass Jesus wahr hat. Er hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforte der Hölle werden sie nicht überwinden. Wäre dem nicht so, wären wir heute nicht hier. Aber wir sind da. Wir sind Gemeinde Jesu. Und zwar nicht nur wir, sondern in der Stadt. Hier gibt es mehrere Gemeinden, ganz unterschiedlicher Couleur, ganz unterschiedlicher Prägung. Da, wo ich herkomme, überall im Lande werden heute Gottesdienste gefeiert. Und tausende, tausende, tausende Menschen allein bei uns im Lande feiern heute Gottesdienst und konstatieren den Triumph des Gekreuzigten. Er ist auferstanden von den Toten, wo man glaubte, den haben wir erledigt und er stand auf und ist heute da. Und wenn wir nachher das Abendmahl miteinander halten werden, werden das auch nochmal auf eine fühlbare, schmeckbare Art und Weise bestätigen. Der lebt. Der Gekreuzigte lebt. Und wir dürfen schmecken und sehen, wie freundlich er ist. Diese Stelle, die gefällt mir sehr gut. Und wenn du gegessen hast und satt bist, wir haben gestern miteinander telefoniert, haben gesagt, Christine, also wenn ich eine Predigt halten dürfte, allein dazu, Leute, wenn man im tiefsten, habt ihr Russlanddeutsche, wer spricht Russisch? Говорите по-русски. Говорите. Я родился в Неудачное, поселок Неудачное, понимаете? Понимаете. 5 километров дальше следующий поселок называется Безбожное по сегодняшний день. Das erste Dorf, an das mich erinnern kann, heißt Неудачное, heißt das Unglückliche, Misslungene, Missratene. 5 Kilometer weiter heißt der nächste Ort Безбожное, das Gottlose. Und wenn ein Ort solche Namen trägt und das Lebensprogramm ist, unglücklich, das ganze Leben missraten, verschissen, im Suff, unser Vater, mein Vater hat mit 2 Atemzügen eine Flasche Wodka geleert. Das war dort so. Und wenn es kein Wodka mehr gab, dann haben die aus dem Mähdrescher die Bremsflüssigkeit und die Kühlflüssigkeit reingekippt. Du nix, kennst dich da aus, oder? Verstehst? Und wenn es das nicht mehr gab, dann kam Parfüm hinterher. Alles, was dröhnt und kaputt macht und dumm macht. Und dann kommt man hierher, so wie ich, und kann sich erinnern, die Ehe meiner Eltern war zerbrochen und Mutti ging einkaufen, kam zurück, für sich eine Scheibe Schwarzbrot und für 2 Kinder jeweils eine Scheibe Weißbrot. Mehr gab es nicht. Daran kann ich mich erinnern. Und dann komme ich hierher. Dann schickt meine Frau mich einkaufen und sagt, kaufst Milch und kaufst Honig. Dann stehe ich vor dem Regal und rufe sie an und sage, Schatze, welche Milch willst du haben? Da sagt sie, Milch. Ich sage, welche? Das ist gar nicht so einfach für uns Männer. Ja? Einfach Milch. Dann sagst du, so, und jetzt gehst du weiter bei Lidl und da ist der Regal mit Honig. Und dann stehe ich davor und rufe ich an und sage, Schatze, welchen Honig? Da sagt sie, Honig. Ich sage, welchen? Sage ich, ja, Schatze, wenn dieses Regal jetzt umkippt, dann fließt hier bei Lidl und Aldi und Co. Milch und Honig im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben den Überfluss. Und wenn du, und dann bricht der liebe Gott das herunter und sagt, wenn du gegessen hast und satt bist, und wenn du eine Hose auf dem Hintern hast, damit niemand deine Marktnacktheit sieht, dann danke Gott für das gute Land, in dem du lebst. Ihr Lieben, ich bin in diesen 20 Jahren so viel rumgekommen weltweit. Wir haben Kinder erlebt, die in den Büschen saßen, versteckt, während wir draußen am Mekong-Delta gegessen haben. Und kaum waren wir fertig, stürzten die Kinder raus, etwa 20 Kids, so kleine 3-Jährige, 6-Jährige stürzten raus und haben die Knochen, die wir von unseren Grillhähnchen abgeknabbert hatten, haben diese Knochen eingesteckt und sind damit weggelaufen in die Büsche essen. Wir hatten die abgeknabbert, da war nichts mehr dran. Und dann bricht Gott das runter und sagt, wenn du gegessen hast und satt bist, Und wenn du eine Hose über dem Hintern hast und vielleicht noch ein T-Shirt, dann hast du alle Gründe, Gott zu danken für das gute Land, in dem du lebst. Vielleicht haben einige dieses Land gewählt, weil sie die Möglichkeit hatten, es zu wählen. Die meisten sind hier geboren. Ich bin irgendwann als Spätaussiedler dazugekommen aus diesem New Deutschneuer und Bisborschneuer. Dann danke Gott. Und dann geht der Text weiter und ruft dir immer wieder in Erinnerung. Schärf dir das ein. Nicht meine Hände, wer haben das getan? Ich habe Silber und Gold. Wir haben einen Schließfächer bei der Bank. Wir haben Sparbücher bei der Bank. Da liegt unser Gold, da liegt unser Silber. Oder steht vor der Tür auf vier Rädern, wie auch immer. Aber vergegenwärtige dir das alles und sag dir selbst immer wieder und immer wieder, aus Gottes Güte und Gnade ist es. Nicht meins, ich gebe dir, Gott, die Ehre. Versteht ihr? Und so könnt ihr weitermachen, aber das ist ja nicht meine Aufgabe. Und dahinter ist der, der für uns ans Kreuz gegangen ist und der uns segnet, Tag ein, Tag aus. Wir sind heute aufgewacht, sind hergekommen, haben gefrühstückt, hatten einen leckeren Kaffee, sind hier, Gemeinde ist vorbereitet, das Lobpreisteam hat hier schon geprobt, geübt, ich bin gekommen, Christina hat sie vorbereitet, die Tontechnik ist alles da. Setz dich hin und genieße es einfach. Sag danke, lieber Gott. Er hat dafür einen sehr hohen Preis bezahlt. Diese Karte kennt ihr. Alle Länder, die dunkelrot orange dargestellt sind, das sind Länder, in denen etwa 350, 360 Millionen unserer Schwestern und Brüder heute keine solche Möglichkeiten haben wie wir. Die müssen irgendwie durchkommen. Und da gehe ich mir jetzt mal ein wenig hin und dann baue ich mir sozusagen uns eine Brücke zum Abendmahl. Ich habe das Bild hier genommen vom Kreuz. Die Botschaft vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Denen aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft zum ewigen Leben. Und dazu habe ich einige Bilder. Das ist ja angeklungen. Wir haben vorhin miteinander ein Lied gesungen. Du starbst für uns. Oder du gewannst für uns die Siegeskron. Triumphiertest über Sünd und Tod. Der Triumph des Gekreuzigten. Ihr Lieben, da muss man aufstehen. Wenn wir diesen triumphiertest über Sünd und Tod, vor dem Triumphator erhebt sich jeder Mensch. Ich habe ein sehr prägendes Bild, das ist aus Syrien. 2015, als der Islamische Staat durch die Lande zog, sind sie eines Tages in einen Gottesdienst eingebrochen, während des Gottesdienstes, und haben in der Kirche ganz viele Menschen ganz einfach mit Maschinengewehren zusammengeschossen und am Ende an der Wand das Kreuz zerschossen. Ich habe einen Freund, den Batür, der kommt aus Turkmenistan, ist im Islam aufgewachsen, ist im Islam verwurzelt, hat sich bekehrt, hat unglaublich gelitten, ihn hat man unglaublich gefoltert. Dann haben wir ihm geholfen, das Land zu verlassen. Und jetzt ist er im Westen. Und ich hatte ihn einmal zu seinem Gottesdienst mitgenommen. Und nach dem Gottesdienst sagt der Peter, das Bild, sagt er, die Moslems, die haben kein Problem mit uns Christen. Die haben ein Problem mit dem da am Kreuz. Weil er bis heute behauptet, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, niemand kommt in den Himmel, außer durch mich. Und dieser Absolutheitsanspruch, den kann nur einer erheben, der wirklich den Triumph sozusagen in der Tasche hat. Der den Triumph hat, der Triumphale selbst ist. Ich bin der Weg und das Leben, die Wahrheit und der Weg und das Leben. Ja, mit dem, deswegen gehen die hin und zerschießen den Jesus am Kreuz in der Kirche. Er ist zum Stein des Anstoßes geworden. Zum Stein des Anstoßes. Da habe ich ein anderes Bild. 2019 hat Notre Dame gebrannt. In Frankreich die große, große Kirche. Millionen Menschen sind im Laufe der Jahre hin und haben es bewundert, und eines Tages hat es gebrannt. Und ich kann mich erinnern, wie wir dann auch hier bei uns im Lande, wie auf Facebook und YouTube Live-Bilder liefen. Leute standen da, haben es aufgenommen, haben es gleichzeitig ins Netz gesetzt. Und dann, das war eine große Aufregung. Und dann passierten Dinge, die es da einfach nicht gab. Menschen auf der Straße, die sich nicht kannten, wildfremde Menschen, standen an den Fußgängerampeln und haben die Köpfe zusammengesteckt und haben miteinander gebetet. Die Kirche brennt, Notre Dame brennt. Und da hat man gebetet, dass die Feuerwehr gelingen möge, den Schaden irgendwie Feuer zu löschen, dass der Schaden sich in Grenzen hält. Und dann ist am Ende alles eingestürzt, das Gebälk, also das Dach ist eingestürzt, der spitze Turm war eingestürzt, das haben wir alles damals live gesehen. Und am nächsten Tag, als Feuer gelöscht war, hat man festgestellt, der Schaden ist doch irgendwie überschaubar. Auf jeden Fall war man sehr dankbar, dass der Altarraum vorne und das goldene Kreuz und die Mosaikfenster erhalten geblieben waren. Über dem Allerheiligsten, das ist erhalten geblieben. Dafür war man sehr dankbar. Und dann passierte etwas, was die Welt bis dahin nicht erlebt hatte. Innerhalb von 9 Tagen kamen von der ganzen Welt Zusagen über Spenden vor fast 1 Milliarde Dollar. Innerhalb von 9 Tagen zur Wiederherstellung der Kirche und zur Rettung des Kreuzes und so weiter. Unglaubliche Solidarität weltweit zur Wiederherstellung der Kirche, zur Rettung dieses Gotteshauses. Und dann vergingen etwa 7, 8, 9 Tage, war Ostern 2019, Sri Lanka, und dann wurden in Sri Lanka Kirchen gesprengt. Mehrere Kirchen. Und da starben damals 360 Menschen hier und jetzt und gleich. Ich kann mich an ein Interview erinnern mit einem Eltern-Ehepaar. Sie erzählten, dass an dem Tag ihre alle 4 kleinen Kinder ums Leben gekommen waren. Wie will man da weiterleben? Da geht man in die Kirche, um Ostern zu feiern, den Triumph des Gekreuzigten und Auferstandenen, und mittendrin in dieser Feierlichkeit platzen Bomben und 360 Menschenleben werden ausgelöscht und die Eltern verlieren alle 4 Kinder auf einen Schlag. Bei uns lief das in den Nachrichten mitunter unten als Laufleiste mit. Und in den folgenden 9 Tagen kamen keine Milliarde Euro zur Zusagen und dergleichen. Es lief mit. Wir waren beschäftigt mit Notre Dame. Und während wir Menschen damit beschäftigt sind, die Kirche und das Goldene Kreuz in Frankreich zu retten, ist der liebe Heiland damit beschäftigt, über das Kreuz uns zu retten. Wir retten das Kreuz, der rettet uns. Was dann bleibt, ist ein Bild, das mich berührt. Das ist ein Bild aus einer dieser Kirchen, die gesprengt wurde. Der Heiland steht oben im Orgelbereich und hebt die Hand zur Segnung derer, die unten in der Kirche versammelt sind, und ist bespritzt mit dem Blut derer, die gerade ihr Leben verloren haben. Er hat sich wieder zwischengestellt. Das Kreuz. Denen, die daran glauben, ist es eine Gotteskraft zum ewigen Leben. Nicht umsonst sagen wir, wir leben von der Ewigkeit her. Wir leben nicht davon, dass wir irgendwie den Gottesdienst heute anständig organisieren. Pastor fehlt, Technikenteil fehlt, die Gemeindeleitung hat sich Corona eingefangen oder weiß der Geier sonst noch was. Irgendwie den Gottesdienst über die Bühne zu bringen, das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist heute, eine Verbindung zur Ewigkeit herzustellen. Denen, die daran glauben, ist es eine Gotteskraft zum ewigen Leben. Das verbindet uns mit der Ewigkeit. Ich bin jeden Sommer im Baltikum, dort wo ich herkomme, in Lettland. Und ich mache das unglaublich gerne. Also wenn man mir heute sagen würde, pass auf, um 12 Uhr ist der Gottesdienst zu Ende, dann würde ich sagen, Viertel nach fahre ich schon los. Dann fahre ich los, 2000 Kilometer, ich muss noch stehen bleiben zum Tanken. Und dann bin ich am nächsten, also sehr gerne. Und wenn man dann durch Polen durchfährt, durch Litauen durchfährt und kurz bevor man in Lettland ankommt, kurz vor der Grenze zwischen Litauen und Lettland, ist eine Stadt, heißt Šiauliai. Und dort, wenn man ein bisschen drüber ist, gibt es auf der rechten Seite eine ganz markante Stelle. Wikipedia sagt, vor vielen Jahren, etwa im 13. Jahrhundert, war das ein Acker von einem Bauern, von einem Landwirten. Und dieser Acker macht irgendwo in der Mitte macht er so eine Bodendelle. Ist so klein, so groß wie ein deutsches Dorf, diese Bodenwelle, 10 Meter hoch, nicht mehr. Und dieser Mensch war ein frommer Mensch, die Litauer sind Katholiken. Der hat dort oben auf diesem Hügel hat ein Kreuz hingestellt, weil er ein frommer Mann war. Und da lief ein zweiter frommer Mensch vorbei und hat gesagt, oh, das ist eine coole Idee, ich stelle da auch mein Kreuz hin. Und er kam dahin und hat auch sein Kreuz hingestellt. Und der dritte hat gesagt, wo 2 Kreuze sind, da kommt ein, ist ein... Und am Ende war dieser ganze Hügel voller Kreuze, damals alle aus Holz gebaut und irgendwann kam die Feuersbrunst und hat alle abgebrannt. Die haben die wieder bevölkert mit Kreuzen hin und her. Irgendwann kamen die Russen und da, wo die Russen hinkommen, die kommen immer dann mit dem Panzer und so. Die haben dann diesen ganzen Hügel mit Panzern platt gemacht, alle Kreuze. Damit haben sie die Litauer sehr, sehr tief gekränkt und verletzt, weil es war inzwischen für sie eine heilige Pilgerstätte geworden. Immer wenn sie Kummer hatten, sind die dorthin gegangen, zu diesem Hügel, dort wo die Kreuze stehen. Sie haben es wieder aufgerichtet. Dann haben die sich verselbstständigt von den Russen. Gorbatschow hat damals die Armee hingeschickt. Und es gab, glaube ich, 22 tote Litauer. Das waren dann die Märtyrer bis heute. Und in ehrendem Gedenken diesen Märtyrern hat man dort oben 22 Kreuze aufgestellt, weil da gehen sowieso alle Litauer hin, wenn sie Kummer haben. Jetzt hat man eine Kapelle aufgebaut. Vor einigen Jahren war der Papst dort und hat das Ganze sozusagen zu einem sakralen Raum erklärt. Jetzt sind wir dort unterwegs. Ich, mein Sohn, seine 2 Söhne. 3 Generationen. Wir fahren da runter von der Bundesstraße, 2 Kilometer weiter ist dieser Hügel und wir gehen dorthin und kommen dorthin und sehen einen Teil. Das ist vielleicht so groß wie hier dieser Gemeinde, so, aber eigentlich ist das ganze Straßenzüge groß. Und wir gucken uns hier an, die großen und die kleinen Kreuze. Es gibt da welche, die sind aus einem Baumstamm geschnitzt, ein ganzes Kruzifix aus einem Baumstamm geschnitzt. Da war jemand dran, der Ahnung hat. Und es gibt ganz kleine, die kann man hier dranhängen. Inzwischen ist es so, wenn die Stillzeit auf dem Friedhof abgelaufen ist, dann nehmen die Leute ihre Grabsteine von den Eltern und Großeltern und bringen sie hierher und stellen sie hin. Jetzt gucken wir uns das Ganze an und sind ganz berührt, dass es wirklich eine sehr andächtliche Atmosphäre im Ganzen. Da redet man nicht laut, ist alles sehr leise und du bleibst stehen und guckst dir das an. Da hat jemand was dazu geschrieben, ein Bild von jemandem, ein ausgedehnter Grabstein mit einem Bild von jemandem. Man weiß, das ist eine ganze Menschengeschichte dahinter. Und wir gehen hier diese Stufen runter und da ist eine Tanne. Die Tanne geht bis nach oben, oben, oben. Ganz große Tanne. Und soweit Menschen reichen können, haben sie Kreuzchen dran gehängt, so wie so Weihnachtsschmuck. Wirklich hunderte und hunderte, kleine und große, aus Eisen, aus Ton, aus Holz. Und wir gucken uns die an und plötzlich bleibt uns der Atem stocken. Das ist ein kleines Kreuzchen und an dem Kreuzchen hängt ein Babyschnuller dran. Ein Babyschnuller. Der wird nicht mehr gebraucht. Und dann nehmen die Eltern ihr Kreuz mit dem Kreuzchen und gehen dorthin auf den Berg der Kreuze. Und das, was ihnen das Herz zerrissen hat, zersprengt hat, damit kommen sie hierher und hängen das Kreuzchen mit dem Schnuller auf, weil sie eine Ahnung haben, hier ist einer, der versteht uns. Und wenn wir in seiner Nähe sind, dann tut der Schmerz nicht so weh. Und ich kann mit dem Schmerz leben. Ihr Lieben, das ist Triumph. Eines, der am Kreuz hing und rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Ort, wo wir heute hingehen. Jeder mit seinem Kreuz. Vielleicht jeder mit seinem Schnuller. Mit dem Schmerz, der dir dein Herz zerrissen hat. Da gehen wir hin und legen es nieder zu den Füßen des Kreuzes, von dem wir wissen, denen, die darauf setzen, ist es Gottes Kraft zum ewigen Leben. Ich habe einen Freund, den David de Vinatea, kommt aus Peru. Liebe Vera, das erzählst du deiner Mama. Ja? Erzählst deiner Mama. Die Mama wird sich das nachher auch angucken. Aus Lima. Da, wo Jesu herkommt. Ja? Da, wo Veras Wurzeln sind. Er war beim Militär und wurde eingesetzt gegen die Drogenmafia in den Anden. Er war Oberst. Ich war nie beim Militär, aber irgendwann habe ich so etwas bei uns hier bei deutschen Soldaten gemacht, in einer Kaserne, und habe gesagt, Kollegen, Kameraden, ist Oberst viel oder wenig? Wer war beim Militär? Wer kann mir das heute beantworten? Ist das viel oder wenig?
Viel.
Viel. Danach kommt der General und dann ist Ende. Dann ist Ende. Unser Glaubensbruder. Und er sagt, wir wurden dort eingesetzt gegen die Drogenmafia. Zuvor wurden wir einer Schulung, einer Vorbereitung unterzogen durch russische Offiziere. Russische Offiziere kamen nach Peru mit dem russischen Panzer T-34 und haben uns auf den Einsatz vorbereitet. Und da hat man uns mit Hubschraubern ausgeflogen, dort in den Bergen abgesetzt. Er sagt, meine Soldaten haben mir eine Hütte hingestellt und ich habe mit weißer Farbe über dem Eingang zur Tür draufgeschrieben, hier regiert Jesus. Das heißt, wir haben unseren Job sehr gut gemacht. Wir haben Drogenplantagen aufgedeckt, niedergebrannt. Wir haben Flugzeuge gesprengt. Wir haben Drogenbosse verhaftet. Ich habe 17 meiner besten Männer verloren. Es war Krieg. Und eines Tages wurde ich von meinem Vorgesetzten gerufen. Ich kam daher und hatte einen Koffer mit Geld dabei, das wir beschlagnahmt hatten, habe ich das auf den Tisch gestellt. Und mein Vorgesetzter machte den Koffer auf und nahm ein Päckchen Geld und hat gesagt, du, das kannst du haben. Du machst einen tollen Job. Dann habe ich gesagt, Herr General, ich nehme keine Schmiergelder. Ich bin Ehrensoldat der peruanischen Armee, ich bin Ihnen und Gott gegenüber für meinen Job verantwortlich. Ich nehme keine Schmiergelder. Und da merkte der Vorgesetzte, dass er sich offenbart hat. Der bedient sich aus solchen Koffern. 14 Tage später wurde bei David de Vinatea zu Hause eine Durchsuchung durchgeführt. Und man fand bei ihm angeblich Drogen. Er wurde verhaftet, kam ins Gefängnis und wurde zu 18 Jahren Gefängnis abgeurteilt. Wegen Drogenbesitz. Er war bei uns in Miltenberg mit seiner Frau, mit der Celi. Und sie standen beide hier vorne und er hat erzählt und dann hat sie erzählt. Und sie sagt, zu dieser Gerichtsverhandlung waren auserlesene Menschen zugelassen und für mich und für unsere drei Kinder, die waren damals 17, 15 und 11, hatte man ganz hinten Plätze reserviert und als das Urteil gesprochen wurde, 18 Jahre Gefängnis mit Beschlagnahmung des Eigentums, Messer, Gabel, Tisch und Bett, alles wurde beschlagnahmt. Er wurde unehrenhaft aus der Armee entlassen, bekommt nie mehr wieder Rente und darf nie mehr wieder eine Arbeit aufnehmen, die irgendwie staatlich offiziell ist. Zerstörung einer ganzen Existenz. Und sie sagt, als das Urteil verlesen wurde, wurde David durch die Hintertür rausgeführt und wir hatten keine Gelegenheit, Abschied zu nehmen und haben 9 Monate von ihm nichts mehr gehört. Alle unsere Briefe, alle Ersuche, alles blieb ohne Antwort. Und wir hatten so ganz langsam, stellte sich bei uns das Gefühl ein, dass man die Drohungen umgesetzt hatte. Man hat ihm gedroht, ihn dort im Gefängnis umzubringen. Nach 9 Monaten bekamen wir das erste Lebenszeichen. Und in dieser Zeit, sagst du, hat man uns die Wohnung weggenommen, Messer, Tisch, Gabel, alles weggenommen. Und wir sind irgendwo bei Verwandten untergekommen mit 3 Kindern. Und David sagt, sie wechseln hin und her, diese 9 Monate war ich in einer Einzelzelle, sagt, man muss sich vorstellen, einen großen Betonblock, der ist innen hohl. Du gehst da rein und hast den weißen Tod. Das heißt, permanent, ununterbrochen, grelle, grelle Lampen. Du hast kein Zeitgefühl für Tag und Nacht. Und er sagt, das Allerschlimmste war die Stille. Es fängt an, in den Ohren zu klingeln und hört nicht mehr auf. Und irgendwann, sagt er, lag ich auf dem Boden und habe geweint und habe gesagt, lieber Gott, bewahre mir meinen Verstand, dass ich den Verstand nicht verliere. Und er sagt, als er eines Tages auf dem Boden lag und weinte und nicht mehr wusste, wie es weitergeht, kam Jesus und tröstete mich. Ich habe ihn nie gefragt, in welcher Gestalt Jesus kam. Vielleicht genügt es auch ganz einfach, wenn so ein Mensch sagt, und dann kam Jesus und tröstete mich. Der stand auf und konnte es mit diesen 18 Jahren aufnehmen. 18 Jahre. Es hatte sich im Gefängnis rumgesprochen, dass ich Christ bin. Es hatte sich rumgesprochen, dass ich Oberst bin vom Militär. Es hat sich rumgesprochen, dass das ganze Urteil konstruiert war. Und die Gefangenen brachten mir sehr viel Respekt entgegen. Und eines Tages wurde der Gefängnisdirektor ersetzt von einem zum anderen. Und der Neue kam und hat gesagt, du, wofür bist du eigentlich hier? Oberst der Armee, ich bin Oberst bei der Polizei. Kollegin, was machst du hier? Da habe ich dir meine Geschichte erzählt. Hat er gesagt, du, das ändern kann ich es nicht. Aber solltest du was brauchen, sag's mir Bescheid. Da habe ich gesagt, ich habe schon was. Da ganz am Ende vom Flur, da ist ein kleines Zimmer, da wird alles reingestellt. Alte Möbel, Stühle und Tische, das ist eine Rumpelkammer. Kann ich die haben? Ich würde dort gerne eine kleine Gebetskapelle einrichten. Dann hat er gesagt, kannst haben. Habe ich das ausgeräumt. Und dann kam Celle zu Besuch. Und sagt, du, wir haben da einen Brief bekommen von Geschwistern und da liegen $100 drin. Wofür wollen wir die ausgeben? Habe ich gesagt, du, ich kann da hinten eine Gebetskapelle einrichten. Die muss gestrichen werden und ich brauche ein paar Bretter, dass ich einen Tisch mache, ein paar Bänke mache. Und dann habe ich diese $100 bekommen und der andere hat es ermöglicht. Ich habe Farbe bekommen, habe diesen Raum gestrichen, sauber gemacht, ein paar Bänke konstruiert und habe dann in der Mensa gesagt, Leute, wer mit mir die Bibel lesen und beten möchte, ab sofort in der Mensa. Dann kamen die Leute und haben dort miteinander die Bibel gelesen und gebetet. Dann haben wir uns eingesetzt, viel eingesetzt. Wir haben sehr, sehr viele Briefe, Postkarten und dergleichen an ihn, ans Gefängnis geschrieben, an die Regierung geschrieben, an seine Familie, an die Zelle mit den Kindern geschrieben, mit dem Ergebnis, dass er nach 8 Jahren und 5 Tagen begnadigt wurde. Also 8 Jahre früher als ursprünglich gedacht. Er wurde begnadigt, um 0 Uhr tritt die Begnadigung in Kraft und nach dem Frühstück darf er das Gefängnis verlassen. Unglaublich. Und er sagt, als ich aus dem Gefängnis hinausging mit meinen Sachen, die ich da hatte, stellten sich die Gefangene auf wie beim Militär, wie zur Militärparade. Und ich ging aus dem Gefängnis raus mit Ehren wie ein Soldat. Und im Gefängnis blieb eine Gemeinde von 32 bekehrten und getauften Menschen. 32 bekehrt und getaufte Menschen. Seitdem gibt es im Gefängnis eine Gemeinde. Und er sagt, wenn man uns fragt, warum lässt Gott sowas zu? Da sagt doch, die müssen die Botschaft vom Kreuz hören. Wie sollen sie die hören, wenn die zu Recht im Knast sitzen mit 20, 25 Jahren, die kriegen sonst nie die Gelegenheit, von Jesus zu hören, von dem, der über dem Tod triumphiert und über den vielen, vielen Toten, die wir in uns tragen. 32 Bekehrte und getaufte Gemeindeglieder in einem Gefängnis. David ist ein toller Typ, ein ganz toller Typ. Wir schreiben uns immer wieder mal hin und her und so. Lieben, wir haben 11 Uhr. Ich glaube, ich müsste euch das eigentlich irgendwie abrunden, ja? So vom Gefühl her zumindest. Habt ihr noch für eine Geschichte? Aber wir haben noch das Abendmahl. Denkt dran, bevor ihr jetzt nickt. Ja, noch eine Geschichte? Okay, dann nehme ich einen Schluck Wasser, weil ich verspreche euch, ich komme nicht mehr so bald, ja? Die Geschichte habe ich extra hergelegt, um uns miteinander sozusagen einen sanften Übergang zum Abendmahl hin zu schaffen. Wir sind in Bhutan. Ich glaube, von Bhutan habe ich euch erzählt, weil ich das überall erzähle. Wir sind dort bei Sola, Sommerlager Sola. Findet beim Prediger im Wohnzimmer statt. Ich erzähle das einfach für die, die es noch nicht so in Erinnerung haben, noch nicht gehört haben, im Wohnzimmer statt. Wir haben es ausgemessen. Von mir 6 Schritte so und 8 Schritte so hat die Küche mittags 223 Teller ausgeteilt. Und die sind wie die Heringe tatsächlich im Fass. Und es ist sehr, sehr beeindruckend, mit den Jugendlichen da zu sein. Einfach ein kurzer Ausschnitt. Sola beginnt am Samstag. Wir wissen, in der Nacht von Freitag auf Samstag reisen die Jugendlichen an. Nachts, die legen ihre Tour so, damit in der Siedlung, wo das Haus steht, das nicht so wahrgenommen wird. Die meisten schlafen dann zumindest. Und sie beten auch darum, dass es regnen möge. Weil wenn es regnet und ganz kräftig regnet, dann sind die Hunde alle drin. Die haben unglaublich viele Hunde. Und wenn sich da eine Nacht bewegt, dann kläffen die alle hintereinander. Aber wenn es regnet, dann werden die reingenommen. Also beten die Jugendlichen, dass es kräftig regnen möge. Und dann machen die Leute auch die Holzläden draußen zu. Weil es immer so blitzt und so. Und dann, das ist dann die günstigste Zeit anzukommen. Wir sind am Donnerstag schon dort, sitzen beim Prediger im Wohnzimmer und warten, bis das Mittagessen gereicht wird. Geht die Tür auf und kommen 12 Jugendliche rein. Wir sehen, sie kommen aus dem Regen, sind durch und durch nass. Die haben draußen nur rote Lehmstraßen. Wenn es regnet, dann ist es Schmierseife. Und die latschen zu Fuß durch die Gegend, kommen daher und die müssen erstmal in die Dusche und umziehen und trockene Klamotten anziehen. Dann kommen die auch im Wohnzimmer rein und wir fangen an, miteinander zu reden. Und so nach dem Motto, toll, dass ihr da seid und wo kommt ihr her? Siehe da, die kommen vom anderen Ende des Landes, das sind 300 Kilometer. In der Länge ist ganz Bhutan 300 Kilometer, quer weniger. Die kommen also von der anderen Seite und wir sagen, toll, und eure Eltern und Christen und ja, dann erzählen sie uns, sie sind am Samstag losgegangen. Sagen wir mal ganz langsam. Wir haben heute Donnerstag, Samstag beginnt Sola. Wann seid ihr denn von zu Hause losgegangen? Ja, Samstag letzte Woche. Die sind Samstag letzte Woche von zu Hause losgegangen, um diese Woche Samstag pünktlich da zu sein. Wir hatten Glück, ein LKW-Fahrer hat sie auf offener Ladefläche mitgenommen und anderthalb Tage Fußmarsch erspart. Naja, und da sagen, klasse, toll, und eure Eltern und christliche Familien und so. Und da sagen mindestens 4 von diesen 12, unsere Eltern sind keine Christen. Und sie haben uns eigentlich verboten, hierher zu kommen. Jetzt haben die traditionell die Toiletten draußen, Plumpsklo. Sie haben so getan, als müssen sie auf Toilette, haben still und leise ihren kleinen Rucksack gepackt und haben sich abgesetzt. Letzte Woche Samstag. Und damit die Eltern sie nicht zurückbohren, dann haben die ihre Handys ausgeschaltet. Das muss man sich vorstellen. Die sind seit Samstag von zu Hause weg, heute ist Donnerstag. Bis sie zu Hause sein werden, sind 2,5 Wochen rum. Bis dahin haben die Handys abgeschaltet. Die Eltern ahnen natürlich, wo die Kids sind. Die ahnen, wo die sind. Nur diese Aktion zu drehen und abzuhauen, ein Handys auszuschalten, um einfach dort zu sein, wo vom Kreuz gepredigt wird. Von dem, der am Kreuz den Triumph errungen hat zu unserer Erlösung und zu unserem Heil. Wir fahren von dort weiter, wollen eine Gemeinde besuchen und kamen dann irgendwann mal an. Solche Wege geht man dort. Wir haben zuvor gebetet, dass es nicht regnen möge, dass wir hochkommen. Sonst, und während wir oben in den Bergen sind, dass es immer noch nicht regnet, sonst kommt man hier nicht mehr runter, weil es so glatt ist. So. Wir hatten uns verspätet. Aus Sicherheitsgründen mussten wir einen ganz, ganz großen Umweg fahren. Etwa 4 Stunden Verspätung. Und der Prediger, mit dem wir unterwegs sind, sagt, die Geschwister, die Gemeinde wartet schon auf uns. Und also Christine, man muss sich vorstellen, heute, ich wäre 4 Stunden zu spät gekommen und die ganze Gemeinde würde 4 Stunden sitzen und warten, bis Peter Siemens ankommt. Ja, also irgendwie so eine ähnliche Situation mit einem anderen Ergebnis. In 4 Stunden würde hier wahrscheinlich nur noch du sitzen. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall, wir kommen dort hoch, da ist die Hütte und da ist die ganze Gemeinde. Die ganze Gemeinde sitzt da und wartet auf uns seit 4 Stunden. Und weil sie damit nicht gerechnet hatten, hatten die kein Essen dabei. Und, aber unser Prediger, mit dem wir unterwegs sind, der kennt die Situation, hat einen großen Pott Reis. Und da saßen wir alle miteinander und haben mit nackten Händen alle aus diesem Pott einfach trocken gekochten Reis gegessen. Was anderes gab es nicht dazu. Und anschließend hatten wir dann einen Tee. Und wir hatten noch diese amerikanischen Kekse dabei, wo so eine Schokolade drin ist. Ja, und, so, und dann haben wir da miteinander gegessen und uns gegenseitig erzählt. Ich komme aus Sibirien, für die etwas ganz Besonderes. Und wenn die erzählen, wie sie zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und irgendwann war die Reihe dran für diese junge Frau, das ist die Salome. Die Salome ist da und hat 2 Kinder dabei, eine 5-jährige Tochter und ein Baby von 5 Monaten, 2 Mädchen. Das ist gerade hier bei ihrer Freundin auf dem Schoß und die 5-jährige, die hat sie da hinten irgendwo versteckt. Und die Salome erzählt uns, meine ganze Familie sind Christen, die Familie meines Mannes nicht, sind Buddhisten. Und sie sagt, das führt zu Hause immer wieder zu Spannungen. Wenn ich in die Gemeinde gehen will, ist es immer sozusagen Kleinkrieg zu Hause. Darf ich nicht, darf ich nicht. Jedes Mal ist das so ein Hängen und Würgen und das macht das Leben einfach schwer. Und im Hinblick auf heute, wir wussten, dass Gäste da sein werden. Wir wussten nicht, wer und auch nicht woher. Es hieß nur, dass Gäste da sein werden, ganz wertvolle. Dann habe ich meinen Mann gefragt, ob ich dann heute zum Gottesdienst gehen dürfte. Dann hat er gesagt, nein. Die ganze Woche, nein, 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 hin und her und hin und her. Das heißt, gestern am Samstag habe ich den ganzen Tag gefastet und gebetet, dass wir heute zum Gottesdienst gehen. Ich wollte euch so gerne sehen. Und am Ende sagt sie, habe ich mit mir selbst bezahlt. Dann hat mein Mann gesagt, okay, darf's gehen. Nimm die Kinder mit und geh. Und ihr Lieben, da wird es ganz, ganz still in der Hütte. Ganz, ganz still. Du hast das im Ohr. Jugendliche, 13, 14 Jahre, die sind Samstag losgegangen, um heute pünktlich zum Gottesdienst hier zu sein. Zu Fuß. Die Frau hat die ganze Woche mit ihrem Mann gerungen, gebetet, geweint und gestern den ganzen Tag gefastet und gebetet. Und am Ende hat sie sich selbst in die Waagschale gelegt, um heute in den Gottesdienst kommen zu dürfen. Und dann haben wir gesagt, lass uns das Abendmahl miteinander halten. Wir sind eine Familie. Da kannst du nur, wenn du sowas im Ohr hast, wenn du sowas im Gefühl hast, kannst du nur sagen, was können wir jetzt als Leib Christi etwas so ganz Intimes, so ganz, ganz, ganz Herzliches miteinander machen? Das Abendmahl. Wie gesagt, wir hatten diese amerikanischen Kekse dabei. Selbst Toastbrot war nicht da, nur diese amerikanischen Kekse. und wir hatten 2-3 Dosen Orangensaft und Plastikbecher. Und in der Zwischenzeit, während sie ihre Geschichte erzählte, hatte ich ihre 2 Mädels auf den Schoß genommen. Die Große wie die Kleine sitzen da und halte diese 2 Mädels auf den Schoß. Und wir starten mit dem Abendmahl und das Brot sozusagen, dieser Keks geht durch die Reihen und kommt bei mir an und ich habe ihre Kinder auf dem Schoß und die Salome nimmt den Keks, bricht ein Stückchen ab und legt mir den in den Mund. Und als der Kelch soweit war, dieser Pappbecher mit O-Saft, habe ich immer noch ihre Kinder auf dem Schoß und hat sie mir den dran gehalten und habe einen Schluck daraus genommen. Lieben, das Abendmahl aus der Hand von einer Schwester zu nehmen, von einer Frau, die das Äußerste in die Waagschale gelegt hat, um heute hier in der Gemeinde sein zu dürfen, sich selbst. So wie der Heiland sich selbst dahingab. Und aus dieser Hingabe den Sieg davon trug. Ich habe meiner Frau, die Salome, beschrieben. Meine Frau war viele Jahre bei Karl Lagerfeld und Daniel Hechter. Da gibt es ganz wertvolle Klamotten. Und seitdem ist die Salome und ihr Mann, ich habe ihn dann später auch kennengelernt, das sind die 2 einzigen, die in Bhutan in Karl Lagerfeld-Klamotten durch die Gegend laufen und ahnen gar nicht, was das ist. Ihre Kids haben wir angezogen. 5-mal war ich dort und jedes Mal im ganzen Koffer Klamotten für sie mitgebracht, für ihre Geschwister, für ihre Kinder. Und dann feierst du Abendmahl mit Geschwistern, die diese Geschichte mitbringen. Ihr Lieben, ich mache an dieser Stelle ganz einfach Schluss. Ihr merkt, ich könnte weitermachen, ja? Aber bevor der erste sozusagen von der Bank fällt und wir Wiederbelebungsversuche irgendwie starten müssten, vielleicht sieht man sich ja irgendwann wieder. Ich habe Christine vorhin gesagt, so im Rahmen von Open Doors vielleicht nicht mehr, aber wenn ich Gnade in euren Augen gefunden habe und wenn ihr sagt, so alle 2-3 Jahre eine richtig ausgiebige Predigt von Peter Siemens kriegen wir hin, dann habt ihr meine Kontakte.